Wir lesen die Passionsgeschichte und heute möchte ich mit dem Abendmahl beginnen. Weil man das meist in der Vergangenheit immer dann am Gründonnerstag gelesen hat, wollte ich es heute mal zum Palmsonntag hinübernehmen. Lukas 22, Verse 7 bis 23. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern muss. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und Jesus sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt hin und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Ihnen ist doch auch dieses bekannte Bild von Leonardo da Vinci vertraut, das da im Speisesaal des Klosters della Grazia in Mailand hängt, nein, auf die Wand gemalt ist. Da sieht man's. Und es fällt auf, wie die Jünger an der Seite rechts und links genau verteilt reden miteinander, gestikulieren, einige stehen, einige sitzen. Ist eine Unruhe drin, bloß Jesus in der Mitte sitzt da. Man kann nur sagen, es ist der Herr. Er ist der Handelnde, er ist der Mittelpunkt des Bildes. Er teilt das Mahl aus. Es ist gut, wenn wir in die Passionswoche hineingehen und das uns wieder vergegenwärtigen. Jesus wusste genau, was auf ihn zukommt, dass sein Tod bevorsteht. Schweres Leiden kommt. In solchen Augenblicken reagieren wir hektisch, voll Unruhe. Möchten noch ein paar Dinge lösen, ein paar Dinge organisieren. Prägen Sie sich dieses Bild ein. Auch in der ganzen dunklen Nacht des Leidens und Sterbens Jesu, in der Dunkelheit, in der Finsternis, geht Jesus hindurch als der Herr, er ist die Mitte, und er handelt. Er will uns etwas geben, so wie er damals all das geordnet hat, wenn er seine Jünger schickt und sagt: Schaut nach einem Saal, dann müssen die nicht an vielen Türen klopfen, das ist alles schon vorbereitet. Kommt, es ist alles bereit. Geht dort, dort werdet ihr einen Mann finden, und wenn er dem bloß sagt, der Herr bedarf sein, dann wird er euch alles geben. Das Saal ist gerichtet, ihr braucht bloß noch einzutreten. In dieser Passionswoche sind wir nur die Beschenkten. Wir wollen und sollten Zeit haben, vor Jesus still zu werden und sagen, was hast du für mich? Denn das macht Jesus ganz deutlich, alles, was da geschieht, ist für dich. Für dich. Du brauchst dich sonst nicht grämen, du brauchst nichts kompliziertes Denken, du brauchst dich nicht belasten lassen von dem unheimlichen Grauen, das in der Welt geschieht. Sondern freu dich, dass Jesus dir einen großen Segen bereit hat, dass Jesus dir in diesen Tagen begegnen will. Er will dich überschütten mit Gutem. Er will dich beschenken, er will dir geben. Mein erster Punkt heute, daran scheiden sich aber die Geister. Wenn Sie nochmal darauf achten, was Jesus da tut bei diesem Passamahl, er nimmt Brot und Kelch. Eigentlich sind das ja alltägliche Dinge. Gibt es einen Tag, wo Sie kein Brot in der Hand haben? Das ist für unser Leben ganz normal. Wir haben täglich mit Brot zu tun oder auch mit einem Becher, aus dem wir trinken. Das ist ja wieder kennzeichnend für Jesus, überhaupt fürs Evangelium. Man muss immer wieder solche kleinen Besonderheiten hervorheben, dass er Jesus mit Vorliebe seine größten Gaben in ganz alltägliche Dinge hineinpackt. In das Brot, in den Kelch. Wir können dann klagen und sagen, aber Herr Jesus, du nimmst doch die Welt nicht zur Kenntnis. Du musst die Sachen groß herausbringen, mit Werbeetat. Du musst das in die Welt hineinposaunen. Du musst da richtig darum auch ein großes Geschrei machen. Macht Jesus nie. Die Sache Jesu läuft still und lautlos durch die Welt. Jesus baut sein Reich im Verborgenen. Nicht, dass wir uns verstecken brauchten, aber es ist oft so, dass bei den großen Aktionen vielleicht Jesus manchmal gar nicht dabei ist. Und dass er dann bei denen ist, die im Vertrauen auf ihn in aller Stille Arbeit, bei den Schwachen und Geringen. Es ging doch ihnen so wie mir, dass man beim ersten Abendmahl gedacht hat, das ist doch komisch. Und vielleicht denken sie heute noch manchmal, soll ich denn zum Abendmahl gehen? Könnt ihr daheim vespern. Und dass da Jesus ein Geheimnis hineinlegt unter Brot und Wein, sich selbst ganz neu uns zu geben. Verstehe, wer es will. Ich habe oft gedacht, da stoßen sich Menschen vielleicht an der Form, wie wir das Mahl feiern. Das erlebe ich immer wieder mit und sehe das ja, wie das sie anspricht. Wie sie Christus begegnen auf eine ganz besondere, wunderbare Weise. Aber scheiden sich trotzdem da auch am Abendmahl die Geister. Es haben alle Evangelisten erzählt, diese grausame Geschichte, die man kaum über die Lippen bringt. Da wollte man immer weiter grübeln. Was war denn da los, dass einer ausgerechnet aus dem engsten Vertrauenskreis um Jesus an Jesus irre wird? Und dann zu den Feinden geht und dann nicht ruht, bis er Jesus ans Messer geliefert hat. Gibt's denn sowas? Ja, das gibt's. Und das gibt's genau da, wo Jesus seine größten Gaben austeilt. Das steht in der Leidensgeschichte drin. Das steht drin, da wo Jesus das größte Heil und die größte Erlösung schafft, eine Versöhnung für die Welt, wie es nie mehr sonst geben wird. Und ausgerechnet da ärgert sich einer der Jünger, wird daran irre. Und man rätselt dann, was war denn der Grund? Ja, ist das so schwierig? Er hat nicht begriffen, was da geschieht. Wer will es denn auch begreifen? Und sein Verstand lehnt sich auf und sagt, was, Jesus am Kreuz? Jesus sterbend, Jesus leidend? Sicher wollte er einen triumphierenden, mächtigen Christus haben. Wollten Sie das noch nie? Und er ärgert sich über den schwachen Jesus. Und dann legt er noch selber die Hand an, dass Jesus verraten wird, dass Jesus überantwortet wird und weggeführt wird.
Ja, das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. In dieser Nacht werdet ihr irre an mir werden. Und das ist so wichtig, dass wir nicht irre an Jesus werden. Ganz besonders da, wo er vor uns in ganzer Schwachheit, in der Armut des Leidens vor uns steht, als der Gekreuzigte. Dann haben Sie ja mitbekommen, dass in unseren Tagen auch in unserer Kirche das längst nicht mehr Allgemeingut ist, was wir im Glauben bekennen von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. So wie wir es mit den Konfirmanden noch lernen in den Worten Martin Luthers, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Da gibt's ja dann andere Deutungsversuche. Oh ja, es meint jeder sehr echt und redlich ernsthaft. Meinen Sie, wir könnten den Tod Jesu anders deuten, als er es selber deuten konnte? Meinen Sie, einer könnte den Anspruch erheben, das sei richtige Interpretation des Leidens Jesu, wenn es doch den Worten Jesu widerspricht? Und wenn in diesen Tagen selbst in der Zeitung noch die Aufregung hörbar wurde, dass beim Kirchentag, beim Abendmahl Symbole anderer Religionen gerade beim Abendmahl aufgestellt werden sollen, welche anderen Symbole eigentlich? Wissen Sie, dass das die Not der Kirche immer war? Dass sie aus dem Opfer Jesu was anderes machte. Hochaltäre, eine Gabe der Gemeinde an Gott. Nein, das ist doch keine Gabe der Gemeinde an Gott, das Abendmahl als Messopfer. Ich weiß noch, wie beglückt ich war als junger Kerl, wie wir das Abendmahl feierten, auf Sesseln in unserer Freizeitkleidung. Und wie das mir immer so eindrücklich blieb, das ist ein Geschehen zwischen Jesus und dir. Und nichts braucht dazwischen treten. Das ist keine hochkirchliche Form. Ich habe es immer gern gehabt, auch wenn sie es einander gereicht haben, dass sie den priesterlichen Dienst tun. Warum soll das nur ein Pfarrer tun dürfen, wo Jesus seine Jünger doch aufgefordert hat, tut das. Im Namen Jesu einander dies zusprechen. Was denn, das ist das Größte, heute das Thema der Predigt, für dich in den Tod gegeben. Es kann gar keine andere Interpretation geben. Und dann brauchen wir auch keine Symbole, erst recht nicht Symbole, die mit dem Abendmahl überhaupt nichts zu tun haben. Im Gegenteil, es gibt nur in der ganzen Welt ein Opfer für die Sünden zu tragen und zu büßen. Das ist Opfer Jesu für mich. Es gibt keine andere Erlösung. Sie können alle Religionen studieren. Im Buddhismus nicht und im Hinduismus nicht. Und wo Sie lesen wollen, im Islam nicht. Jesus starb für mich. Charles Haddon Spurgeon, der so gewaltig gepredigt hat, sagte, seine ganze Theologie liegt in diesen vier Worten. Jesus starb für mich. In ihrer Todesstunde gibt es gar nichts mehr anderes, was ihr Leben aufwiegen kann. Nicht ihre Verdienste, nicht das, was sie gearbeitet haben, als nur das Opfer Jesu, das sie lösen kann. Man kann es ein bisschen flapsig sagen. Wenn ein Fußballprofi nicht mehr weiß, in welches Tor er schießen soll, ins obere oder ins untere, dann kann er vom Platz gehen. Und wenn ein Metzger überzeugter Vegetarier wird, dann muss sein Geschäft aufgeben. Und wenn Christen nicht mehr wissen, was die Mitte des Evangeliums ist, dann ist der Konkurs nicht mehr weit. Die Mitte des Evangeliums. Jesus Christus für mich gestorben, für mich geopfert. Aber das verstehen die Menschen nicht. Ja, hat es Judas verstanden? Daran scheiden sich die Geister. Wer kann das denn verstehen? Man kann es dankend anbeten, rühmen, preisen. Jesus hat ja in der Passahnacht gefeiert. Erinnern wir die Passahnacht, als der Würgengel durch die Straßen zog, war für Israel, ist bis heute immer wieder ganz präsent. Eine Erfahrung, wir sind im Angesicht des Todes bedroht von den Feinden. Als die Hinwegeilenden in der Kürze unseres Lebens feiern wir das Mahl. Sehr interessant, aus diesen Berichten wird gar nichts gesagt, ob sie denn das Lamm gegessen haben. Es steht gar nichts da von dem Fleisch. Das war das Entscheidende bei dem Passahlamm. Jesus nimmt das Brot, das flache Matzenbrot, er nimmt den Kelch und gibt den weiter. Und dann sagt er ja das dazu: Ich bin das Passahlamm. Das war doch das Handeln. Kurz nach dem Tod Jesu, etwa jetzt seit fast 2000 Jahren, kann kein Jude mehr ein Passahlamm essen. Darum war es immer wieder auch Liederdichtern so wichtig, oder Sie finden das immer wieder, dass Jesus als Lamm bezeichnet wird. Das ist nicht die altmodische Bezeichnung, sondern das knüpft an dieses Opferlamm und drückt das und macht das deutlich und drückt das aus. Jesus ist das Lamm, das geschlachtet ist, so wie damals die Israeliten in Ägypten den Türpfosten, da der Hausvater, bestrichen mit Blut zum Zeichen: Wir leben im Schutz dieses Lämmleins, das für uns gestorben ist. Jetzt sagt Jesus: Jetzt feier es neu. Das ist mein Leib, der gebrochen wird und der euch gegeben wird. Das ist mein Blut für euch dahin gegeben. Wenn ich leben darf heute und bewahrt bleibe, auch im Grauen des Todes, vor den Versuchungen des Feindes, dann kann mich nur dieses Opferlamm, Jesus, der Sohn Gottes, schützen, der für mich dahin gegeben ist. Für euch, für dich, so hat es Jesus noch einmal in den Einsetzungsworten so klar unterstrichen. Für dich, für nichts anderes, für dich. Damit wir Frieden hätten und damit unsere Wunden durch dieses Opferlamm geheiligt sind. Seitdem der Tempel von Jerusalem zerstört ist, wird kein anderes Opferlamm mehr gegessen. Und für uns ist wichtig, welches Opferlamm wir brauchen und was wir haben. Aber jetzt möchte ich einen zweiten Punkt sagen. Für mich ist das bitter nötig. Heute wird immer wieder darauf verwiesen, dass der moderne Mensch nicht mehr unter seiner Schuld leide und dass er gar kein Interesse hätte, überhaupt sich zu bekümmern, wie er Vergebung der Sünden kriege. Wissen Sie, woher das kommt? Das ist unsere oberflächliche Art, unsere materialistische Art. Wo wir uns nie bewusst machen, dass der Mensch vor dem Gericht Gottes sein Leben verantworten muss, da braucht man auch keine Vergebung der Schuld. Und da der moderne Mensch Gott nicht fürchtet, bekümmert er sich auch nicht um die Erlösung. Aber ich denke, das war schon bei Kain so, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Das hat ihn nicht besonders tief bekümmert. Wir bekümmern uns ja heute, wie wir die Welt verbessern. Jeder von uns hat noch einen Tipp bereit, wie er den Konflikt im Kosovo lösen kann. Aber dass wir selber zu dieser unheilvollen Welt gehören, ein Teil dieser unheilvollen Welt sind, das wollen wir nie wahrhaben. Wenn Jesus an dieses Geschehen der Passahnacht erinnert, als die Israeliten in Ägypten bedrückt waren, in der Angst, wie sie überhaupt überleben können, da hat doch Jesus nur angerührt und hat doch seinen Jüngern Verständnis gezeigt: Ich kenne euch doch, ihr lebt doch in dieser Angst der Welt. Ihr lebt doch im Todesschatten. Ihr lebt doch in dieser von Streit zerrissenen Welt. Ihr seid doch verkrampft in der Feindschaft und in den Spannungen mit den anderen. Unsere Sinne sind doch zerrüttet. Unsere Wünsche und Begierden sind doch von schmutzigen Dingen zerstört und verwüstet. Ist doch so viel, was bei uns kaputt ging. Es gibt doch gar kein intaktes Stück mehr. Wenn wir sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wenn man immer wieder in der Zeitung liest, dass da plötzlich in irgendeinem schönen Wiesental irgendwelche Chemieabfälle gefunden werden, Altlasten, sagt man, denke ich immer wieder, das ist wie in unserem Leben. Plötzlich, nach Jahren, stößt man wieder drauf, da ist so eine Altlast in meinem Leben. Ist nie bereinigt, nie bewältigt. Da gibt es so vieles im Unterbewussten, bei uns versunken. Kein Tag, keine halbe Stunde, wo wir nicht aneinander schuldig werden, wo wir nicht das Ebenbild Gottes zerstören. Natürlich ist die brennendste Frage der ganzen Welt nicht, wie kommen die anderen aus ihren Schuldverpflichtungen, aber wie komme ich raus? Wie kann ich mich denn lösen? Wie will ich mich denn lösen? Dass ich sage, ab morgen wird alles anders. Ja, ja, das ist die Tageslosung. Jeden Morgen neu, ab morgen wird es anders. Wie soll ich es denn ändern können? Ich kann es doch gar nicht ändern. Wie der Prophet sagt, wie soll ich mich denn wandeln können, da ich das Böse so an mir trage? Sagt er, wie kann ein Mensch, der eine schwarze Haut hat, eine weiße habe? Wie soll ein Leopard oder ein Zebra sein Fell wandeln können? Das ist doch uns so gegeben, das ist doch unser Wesen. Wir sagen es doch immer, unsere menschliche Art mit all den Schwächen. Schon der Mose hat einst am liebsten, hätte er stellvertretend für das Volk gelitten. Es war nicht möglich. Herr, tu mich hinweg für das Volk, lass das leben. Paulus hat auch stellvertretend für Israel sterben will. Es gibt nicht, dass ich für einen anderen sterben kann. Eine Mutter kann nicht für ihren Sohn sterben. Und wenn dieses Opfer genannt wird, dann denken wir an heroische Feuerwehrleute oder die Männer von der Bergwacht, die vielleicht auch ihr Leben riskieren. Oder einer, der für die Wissenschaft seine ganze Kraft einsetzt. Bei Jesus ist ja noch viel mehr. Er opfert sein Leben für unwürdige, für schuldige, für sündige Menschen, für mich. Und das ist bitter nötig. Ich brauche das gerade in dieser Passanacht. Erinnern wir uns, er ist das Opferlamm für dich geworden, für dich in den Tod gegeben. Nimm's doch für dich, für belastete, verlorene, ausgegrenzte und schuldige Leute, die Jesus wieder zu Gott zurückbringen will, mit Gott versöhnen will. Aber noch ein Letztes will ich anfügen, da erfüllt sich etwas ganz Großes. Das Abendmahl ist nicht bloß zur Vergebung der Schuld da, der Kelch, sondern Jesus sagt, bis dass das Reich Gottes kommt, werde ich es nicht mehr trinken. Oder heißt nachher nochmal, das erfüllt, bis es sich erfüllt wird im Reich Gottes. Da denkt man immer, das ist wahrscheinlich in der Ewigkeit. Nein, das Mahl, das Jesus gestiftet hat, spricht mir die Frucht, das Ergebnis des Opfertods Jesu, den Segen, einfach zu. Du bist versöhnt mit Gott, du bist gerecht geworden. Und ich wollte, dass Sie fröhlich von hier weggehen. Wir feiern heute ganz bewusst das Abendmahl nicht. Das dürfen Sie sich in den Gedanken auch in den nächsten Tagen damit beschäftigen. Aber es ist ja auch der Zuspruch der Vergebung, den ich Ihnen heute gerne zuspreche, dass der Tod Jesu jetzt, heute, in diesem Augenblick alle Schuld wegnehmen will, die Sie bedrückt und die Sie belastet und die Sie bekennen und die Sie bereuen. Aber das ist so wunderbar. Dann will Sie Jesus doch durch dieses Opfer ganz eng mit Gott verbinden. Er will doch in Ihnen Wohnung machen. Er in Ihnen und Sie in ihm. Das war Jesus wichtig, ganz eng verbunden. So wie er es ausgedrückt hat im Bild vom Weinstock. Wie die Reben am Weinstock sind, dass wir so fest mit ihm, dem Herrn, verbunden sind. Ja, das war doch die Kraft. Wenn in dieser Welt Neues geschehen ist, Liebe, Versöhnung, Frieden, ist doch dort geschehen durch erneuerte Menschen, die herausgerissen waren aus der Macht der Finsternis, hineinversetzt waren ins Reich Jesu und jetzt plötzlich in seiner Macht und in seiner Kraft wirken konnten. Lebe doch die Freude der Vergebung. Es erfüllt sich. Heute ist das Reich Gottes angebrochen, wo Christus in deinem Leben Wohnung macht. Und das verbindet uns als Christen. Die einzige Einheit, die es zwischen Christen gibt. Organisatorische Einheit gibt es nicht in dieser Welt. Wir sind alle sehr verschieden und denken sehr verschieden. Das Geheimnis, dass Christen mit ganz verschiedenen Denkungsarten zusammenkommen, die nur das eine verbindet. Wir haben von diesem Brot gegessen und von diesem Kelch getrunken. Es mag in unserer Welt so sein, dass selbst unter Christen viele nicht mehr für nötig halten, vom gekreuzigten Jesus zu reden. Für uns bleibt es Erkennungszeichen. Das ist das, was uns verbindet. Das, was mein Leben trägt. Und ich darf fröhlich meine Straße ziehen im Frieden Gottes, weil ich in ihm, in Jesus und in seiner Vergebung ganz herrlich geborgen bin, immer und ewig. Amen.